Moin und hallo zu einer neuen Folge ABCDE HR.
Dem HR Business Podcast mit Insights von A bis Z.
Mit deinen Hosts Michelle Steinmetz
und Leonie Peters.
Wir wünschen dir viel Spaß bei der Folge. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge des Jahres. Wir hatten ja jetzt eine etwas längere Pause eingelegt. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt auf LinkedIn, wir haben den Release nun von alle zwei Wochen auf einmal im Monat geändert. Und immer am Anfang des Monats gibt es dann eine neue Folge von ABCDE HR. Und wir müssen uns auch tatsächlich noch so ein bisschen an den Rhythmus gewöhnen und uns auch so ein bisschen umstrukturieren.
Was sich allerdings nicht ändert, ist, dass wir euch noch weiter nach eurem Input und dem fragen, was ihr eigentlich hören möchtet. Und für diese Folge, nämlich Folge I, habt ihr für die innere Kündigung abgestimmt. Da erstmal direkt eine Frage an dich, Michelle. Hast du schon mal innerlich gekündigt?
Also ich glaube jetzt vor allem, weil wir uns mit dem Thema so heftig befasst haben, habe ich darüber nochmal nachgedacht. Also ja, es ist auch bei mir schon vorgekommen, dass ich innerlich gekündigt habe. Mir ist aber jetzt so in dieser Vorbereitung auf die Folge klar geworden, wie früh das bei mir tatsächlich damals schon angefangen hat, dass ich ja innerlich schon gekündigt habe, dass ich so unzufrieden war und mich immer weiter distanziert habe von meiner Arbeit. Also ich habe damit auf jeden Fall schon Erfahrung und muss sagen, das war ein sehr, sehr langer Prozess, den ich da durchgemacht habe, bis ich wirklich irgendwann gesagt habe, okay, es kann nicht nur eine innerliche Kündigung sein, es muss auch eine reale Kündigung folgen. Wie war es bei dir? Hast du da schon mal Erfahrung mitmachen müssen?
Ja, ich meine, da haben wir ja schon irgendwie öfter drüber geredet, weil, dass wir da sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und ja, bei mir war es auch, also ein echt langer Prozess. Ich habe echt lange nach so, ja, sag ich jetzt mal, durchgehalten. Ich habe auch in der Vorbereitung, das hören wir auch später nochmal, geht es ja auch viel so um das Thema so, hat man noch irgendwie Hoffnung, dass sich was ändert? Mhm. Und da habe ich das Gefühl, das war bei mir noch sehr lange der Fall, bis ich dann wirklich komplett, sag ich mal, mental raus war. Aber ich würde trotzdem davon sprechen, dass es eine innerliche Kündigung war. Und ja, das hat auch ewig gedauert, bis das dann zu, ja, formalen oder äußerlichen Kündigungen gekommen ist. Und ja, das ist echt keine schöne Zeit. Und das ist also jetzt so gerade in Retrospektive, es ist echt krass so anzusehen. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie sieht, dass halt irgendwie noch Ex-KollegInnen oder so halt auch noch in diesem Prozess irgendwie stecken und das von außen mit beobachten kann, wie andere durch diese Phasen gehen, die man da so erfährt, die wir auch später nochmal mit euch teilen.
Ja, und ich glaube, wir wissen es auch einfach bei ganz vielen Menschen nicht, wie es wirklich hinter den Kulissen aussieht oder im Inneren. Und deswegen wollen wir aber auch einfach die innere Kündigung besser verstehen und auch vor allem auch auf die Fragen eingehen, die wir von unserer Community bekommen haben. Wir wollen aber auch so ein bisschen abgrenzen, wo der Unterschied zu anderen Begriffen ist und uns auch die Faktoren anschauen, die ja die innere Kündigung letztlich auch begünstigen oder auch erklären. Und dazu haben wir auch zwei sehr spannende Theorien aus der Wissenschaft für euch herausgesucht.
Und ich habe es ja gerade schon erwähnt, wir wollen natürlich auch die Phasen besprechen, so um zu schauen, wie es überhaupt zu seiner inneren Kündigung kommt und auch die Folgen davon, sowohl psychisch als auch physisch. Und natürlich, was auch viele Leute wissen wollten, sind die Maßnahmen. Und hier gucken wir uns dann an, was man als betroffene Person tun kann, aber auch was Unternehmen tun können im Falle einer inneren Kündigung oder auch präventiv. Und dafür holen wir uns auch hier und da mal die Unterstützung ran von Katharina Koch. Sie ist nämlich Psychotherapeutin und Head of Psychology bei Nilo Health. Um den Begriff innere Kündigung erstmal zu definieren und auch besser zu verstehen, haben wir uns den Report der Initiative für Gesundheit und Arbeit dazu geholt. Viele der Informationen, die wir hier im Podcast zu dem Thema heute besprechen, sind nämlich aus diesem Report. Deswegen schauen wir mal, Michelle, ich glaube, wir können den irgendwie in unseren Shownotes verlinken oder so. Oder wir teilen den auch nochmal auf LinkedIn. Also, die innere Kündigung versteht man als eine innerliche Distanzierung von den Inhalten, Aufgaben und KollegInnen bei der Arbeit. Das ist vor allen Dingen gekennzeichnet dadurch, dass man ja eine reduzierte Einsatzbereitschaft hat. Also man möchte nicht mehr so viel partizipieren und auch eher halt eine zurückhaltende Grundhaltung. Also man bringt sich nicht mehr ein, man spricht vielleicht nicht mehr viel mit KollegInnen. Man hat halt einfach nicht mehr diese Identifikation mit dem Unternehmen und auch oft mit dessen Werten nicht mehr und empfindet dann auch die eigene Arbeit nicht mehr wirklich als erfüllend oder sinnstiftend. Das Ganze trägt natürlich ja so ein Risiko, weil es gibt dann so einen gewissen Ausstrahlungseffekt. Also der kann passieren, wenn man dann ja eine Person hat, die innerlich gekündigt hat und diese, sag ich jetzt mal, negative Stimmung dann auch auf andere KollegInnen überträgt. Es drückt natürlich irgendwie die Stimmung und Motivation im ganzen Team.
Ja, das muss ich tatsächlich sagen. Das hatte ich auch schon die Feststellung so, weil wir gerade auch über das Thema innere Kündigung gesprochen haben. Das war auf jeden Fall auch schon eine Erfahrung, die ich machen durfte. Und was auf jeden Fall auch dazu zu sagen ist, es ist ein langfristiger Prozess. Also das Ganze passiert ja auch nicht so von heute auf morgen, dass man das Gefühl hat dieser innerlichen Kündigung. Und was auch total spannend ist, der Begriff, den gibt es ja schon einen Tag länger. Also der wurde erstmals benannt oder auch beschrieben 1982 von Höhn.
Hier ein kleiner Hinweis. Höhn war tatsächlich im Nationalsozialismus eine große Person. Seine Theorien werden aber dennoch heute in diesem Bereich ja oft herangezogen, um innere Kündigung besser zu verstehen. Also seine Inhalte müssen so ein bisschen mit Vorsicht genossen werden.
Die innere Kündigung selbst kommt meist auf mehreren Ebenen zum Ausdruck. Also man hat da einerseits die emotionale Komponente, die gedankliche Komponente und auch die Verhaltenskomponente. Um die mal so ein bisschen ja aufzuteilen, die emotionale Komponente, das ist so ein Gefühl von Unwohlsein und auch von negativen Gefühlen wie Resignation und auch ja Ärger letztlich auch in Bezug auf die Tätigkeit oder auf die Arbeit. Die gedankliche Komponente ist dann wirklich eher so die mentale Distanzierung von der eigenen Tätigkeit. Also man ist irgendwie auch nicht mehr mit dem Kopf so richtig bei der Sache und man ist nicht mehr richtig bei seinen Aufgaben und Tätigkeiten. Und zuletzt haben wir die Verhaltenskomponente, wo es dann wirklich im Verhalten endet, wo eine Reduktion des Engagements stattfindet. Also man hat auch diesen sozialen Rückzug aus dem Arbeitsumfeld. Man hat irgendwie nichts mehr so wirklich mit der Tätigkeit selber zu tun. Und so Merkmale der inneren Kündigung sind demnach vermindertes Engagement. Also da gehen wir auch gleich nochmal im Laufe der Folge deutlich mehr drauf ein. Aber auch die Distanzierung in Gedanken, in Emotionen und auch dem Verhalten auf der Arbeit. Und es ist eben kein vorübergehender Zustand, sondern es ist zeitlich stabil, was ich ja auch am Anfang schon mal gesagt habe. Es ist nicht von heute auf morgen, sondern es zieht sich über einen langen Prozess. Und ganz wichtig, es vollzieht sich meist im Stillen, aber auch als bewusste Entscheidung. Wobei man da auch sagen muss, da ist die Wissenschaft sich nicht so ganz einig, ob das eine innere Kündigung nun wirklich eine bewusste Entscheidung ist und ein bewusster Prozess oder ob das Ganze letztlich auch unterbewusst stattfindet.
Aber da können wir doch einfach mal unsere Expertin fragen. Katharina, was geht in unseren Köpfen bei einer inneren Kündigung vor?
Was ich an der Stelle nochmal ganz wichtig finde zu betonen ist, eine innere Kündigung passiert nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein schleichender Prozess. Ne? Und das ist eine Reaktion auf Erfahrungen, die wir am Arbeitsplatz machen. Oft sind das Enttäuschungen, wiederholte Konflikte, negative Erfahrungen. Und über Zeit führt das dann dazu, dass wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, naja, das funktioniert für mich eigentlich nicht mehr. Das heißt, was ihr auch schon in der Einführung beschrieben habt, der Betroffene erlebt eine Abnahme von Motivation, identifiziert sich nicht mehr mit dem Unternehmen und verliert auch die emotionale Bindung zum Unternehmen. Was jetzt passieren kann, ist, dass hier eine Art Dauerstress entsteht, ne? Weil eine Person jetzt einer Tätigkeit nachgeht, hinter der sie nicht mehr steht. Und das ist ein Konflikt. Auf der einen Seite erfahren wir Frustration, sogar Resignation, gleichzeitig unterdrücken wir unsere Unzufriedenheit. Und dieser Konflikt kann sehr viel Energie kosten und langfristig auch unser emotionales, unser psychisches Wohlbefinden stark beeinflussen, eventuell zu Erschöpfung führen oder sogar anderer psychischer Belastung wie depressiver Verstimmung.
Auf diese Folgen, die Katharina jetzt schon gesagt hat, und noch viele weitere gehen wir noch im Laufe der Folge ein. Aber jetzt gehen wir nochmal auf die Studienlage ein. Also wie viele Leute in Deutschland haben bereits innerlich gekündigt und was sind die Effekte davon? Da können wir einmal die Forsa-Studie von 2024 ranziehen, die sich mit der Wechselwilligkeit von Arbeitnehmenden beschäftigt haben. Da sind nämlich ganze 37%, die gesagt haben, sie sind offen dafür, den Job zu wechseln. Oder haben es auf jeden Fall vor, haben vielleicht noch keine konkreten Pläne gemacht. Manche haben schon konkrete Pläne gemacht, aber da sieht man ja schon ganz gut, allein diese Wechselwilligkeit ist ja auch schon ein großer Indikator dafür, dass viele Leute einfach nicht mehr so diese Bindung an ihr Unternehmen haben. Das Ähnliche sieht man auch im Engagement Index von 2023 von Gallup. Hier wird gesagt, dass die Zahl der innerlich Gekündigten bei 19% sind. Das ist einfach fast ein Fünftel der Arbeitnehmenden haben innerlich gekündigt. Also finde ich irgendwie krass. Und das ist, also ist tatsächlich der höchste Wert seit 2012. Da muss man auch sagen, da war auch gerade Rezession. Also hängt es auch sehr viel mit der Konjunktur zusammen wahrscheinlich, wie viele Leute gerade innerlich gekündigt haben, weil da einfach viele Eigenschaften, ja, sind, die das Ganze begünstigen. Also irgendwie Unsicherheit, Unzufriedenheit, vielleicht auch finanzielle Schwierigkeiten. Und das Ganze, wie gesagt, hängt halt stark damit zusammen mit der emotionalen Bindung. Der Report von Gallup zeigt außerdem, dass die volkswirtschaftlichen Kosten aufgrund von inneren Kündigungen in 2023 bei einer Summe von über 132 bis 167 Milliarden Euro sind. Also wir verlieren dadurch auch ganz schön viel Geld, dass wir nicht an unsere Unternehmen gebunden sind. Das fand ich heftig zu lesen. Also das ist ja, sind schon krasse Einbußen. Und da denkt man ja auch so, okay, warum Unternehmen dann nichts gegen? Also ja, da die aktuellen Zahlen zeigen auf jeden Fall, dass das ein Thema ist, mit dem wir uns auf jeden Fall beschäftigen sollten. Jetzt haben wir den Begriff innere Kündigung ja schon definiert und haben auch schon geklärt, was versteht man darunter. Es gibt aber noch einige andere Begriffe, die ja in Bezug zu innere Kündigung häufig erwähnt werden. Und von diesen Begriffen wollen wir den Begriff innere Kündigung jetzt einmal abgrenzen. Eine Frage aus der Community war aber auch, wo liegt die Grenze zwischen innerer Kündigung und der allgemeinen Unzufriedenheit? Und da können wir direkt zu Anfang sagen, also es ist sehr individuell. Also wir haben dazu jetzt nichts so gefunden, wo ja eine klare Grenze geschnitten wird, aber man kann folgende Aspekte betrachten, um zu sehen, bin ich jetzt nur ein bisschen unzufrieden oder habe ich wirklich schon innerlich gekündigt? Das ist einmal die Langfristigkeit versus Kurzfristigkeit. Also allgemeine Unzufriedenheit ist oft ja eher was auf einem bestimmten Zeitraum passiert, wenn man über Monate oder Jahre unzufrieden ist, dann kann es schon sein, dass man innerlich irgendwie gekündigt hat. Das Gleiche gilt mit, ja, ob es eher eine allgemeine Unzufriedenheit ist oder irgendwie fokussiert auf einen bestimmten Aspekt. Also bin ich jetzt nur unzufrieden damit, wie ein Projekt gelaufen ist, oder bin ich unzufrieden damit, wie alles im Unternehmen irgendwie läuft. Und das Gleiche, das hatte ich ja am Anfang in meiner Story so ein bisschen schon erzählt, dieses Hoffnung versus Hilflosigkeit. Also habe ich noch Hoffnung, dass irgendwas sich bessert, oder sitze ich da und fühle mich so ein bisschen ja verloren und machtlos, also als ob ich nichts an dieser Situation ändern kann. Aber wir haben auch noch ganz viele andere Faktoren, auf die wir später noch eingehen. Aber wir haben auch noch mal andere Begriffe, die wir abgrenzen möchten.
Genau, einer dieser Begriffe ist ja die äußere Kündigung. Wo liegt da eigentlich der Unterschied? Also die äußere Kündigung ist letztlich die wirkliche Beendigung einer Tätigkeit beim Arbeitgeber. Also das kann natürlich auch andere Motive haben, die jetzt nicht unbedingt direkt mit dem aktuellen Job zu tun haben, aber es grenzt sich eben ganz klar von der inneren Kündigung ab, weil wir hatten, Leonie hat es vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, gerade wenn man in der innerlichen Kündigung schon ist, dann letztlich läuft es meistens nicht direkt auf eine äußere Kündigung hinaus. Also das kann Gründe haben, wie dass es eben keine alternativen Jobs gibt. Geldeinbußen können auch einen großen Faktor spielen. Aber an dieser Stelle, Katharina, was hält uns denn letztlich davon ab zu kündigen? Also was hält uns auch mental von einer äußeren Kündigung ab?
Es gibt viele gute Gründe, nicht zu kündigen. Ja, also aus der psychischen Perspektive betrachtet, geht es hier oftmals um Ängste bzw. Unsicherheit. Viele Menschen fürchten sich vor den Konsequenzen wie finanzielle Unsicherheit, Instabilität. Vielleicht ist der Arbeitsmarkt nicht gerade entsprechend, dass ich mich hier sicher fühle, oder ne, ich habe einfach diese Angst vor einer Veränderung. Es kann auch sein, dass das um Selbstwert geht. Ne? Vielleicht zweifle ich auch an mir, oder ne, schaffe ich das? Jetzt muss ich mich wieder komplett neu arbeiten, neue Menschen kennenlernen. Also da schon allein auf der Ebene gibt es viele Gründe, dass man erstmal diesen Schritt vermeidet. Und eventuell hat man ja auch einfach viel in den Job investiert, ne? Also oft ist es so, dass man sich ordentlich reingehängt hat in eine Position, dass man viel investiert hat und dann ist es schwierig, das auch aufzugeben. Und ein weiterer Faktor kann auch einfach Loyalität sein, ne? Dass man andere nicht im Stich lassen möchte. Vielleicht hat man eine Kollegin, einen Kollegen, man sagt, das kann ich dir einfach nicht antun. Also da gibt es eine Zahl an guten Gründen, warum Menschen diesen Schritt erstmal nicht gehen wollen.
Bei mir persönlich war es zum Beispiel so, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, so ein bisschen auch die Schuld bei mir selber zu suchen und zu sagen, vielleicht bin ich auch irgendwie selber schuld, dass ich diese innerliche Kündigung verspüre. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Leonie.
Ja, also sehr ähnlich. Man sucht ja, glaube ich, sehr oft halt den Fehler erstmal bei sich selbst. Und gerade, also das hören wir später auch nochmal, was so die Folgen von so einer inneren Kündigung psychisch sind. Aber ich nehme jetzt schon mal vorweg, also das ist oft dann so ein geringeres Selbstwertgefühl. Und dann springt man ja automatisch dahin, dass man erstmal guckt, was ist falsch mit mir überhaupt. Deswegen, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Was ich auch gut nachvollziehen kann, ist, dass so viel Verwirrung um den Begriff Quiet Quitting in Verbindung mit innerer Kündigung, ja, herrscht. Also das haben wir auch in den Kommentaren gesehen. Also viele Leute haben den Begriff Quiet Quitting so als Synonym verwendet. Und wir dachten das tatsächlich auch erst, dass das dasselbe Phänomen beschreibt. Und erst in der Recherche haben wir so gemerkt, ah, da ist eigentlich ein Unterschied. Also Quiet Quitting ist ja ein Begriff, den man jetzt viel hört. Und das beschreibt so den Dienst nach Vorschrift. Also man macht nicht mehr. Und man macht nicht weniger, als im Vertrag steht, setzt also sehr klare Grenzen. Und ja, ich weiß nicht, Michelle, wir fanden das war so ein bisschen irritierend, ne? Weil so, wir haben ganz viel gelesen, dass bei Quiet Quitting nicht unbedingt eine Kündigungsintention vorliegt, so wie jetzt zum Beispiel bei der inneren Kündigung, obwohl das ja eigentlich im Namen steckt. Also dieser ganze Begriff war so ein bisschen seltsam. Und das ist ja auch ein Trendbegriff. Also das Phänomen gibt es zwar schon länger, aber dieser Begriff wird immer häufiger genannt. So, ich denke jetzt irgendwie an so Corporate TikTok und so. Auf
Ja,
LinkedIn sprechen alle von Quiet Quitting. Wir fanden aber, diese beiden Begriffe, ja, bedingen sich so gegenseitig. Also wer innerlich kündigt, macht vermutlich auch Quiet Quitting. Und wer Quiet Quitting macht, ist vielleicht sogar auf dem Weg zu einer inneren Kündigung.
ich fand es auch
Okay.
total spannend, weil ich glaube auch, dass wir haben uns ja auch viele wissenschaftliche, ja, Fakten und auch Datenstudien angeschaut. Ich bin mir mittlerweile nicht mal so richtig sicher, ob auch da so eine richtige Abgrenzung auch zwischen den beiden Begriffen stattgefunden hat. Das
Ja.
ist super, super spannend und gleichzeitig aber auch, finde ich, total verwirrend, da wirklich so eine klare Grenze zu ziehen. Was ist jetzt Quiet Quitting und was ist eine innerliche Kündigung?
Total. Und was ich auch sehr problematisch tatsächlich finde, ist, dass es wird ja über Quiet Quitting immer sehr negativ dann geredet, weil es hat halt Quitting im Namen. Also eine Kündigung wird ja immer irgendwie als was Negatives angesehen oder als vorsichtiges Thema. Und Quiet Quitting in der Definition, dass es einfach nur ist, dass man das macht, was im Vertrag vereinbart ist, wird dann als negativ abgestempelt. Aber eigentlich finde ich jetzt, ist daran ja nichts vorwurfsvoll, dass man seinen Job so macht, wie es vorgeschrieben ist und halt Grenzen setzt. Also es wird ja automatisch dann so ein bisschen so geschoben, als wäre es, dass man Grenzen setzt, was Negatives ist. Also ich weiß nicht, Michelle,
Ja.
wie siehst du das?
Ja, total. Also das ist halt auch so, dass wo ich so schwierig finde, die beiden Begriffe abzugrenzen. Weil innere Kündigung
Ja.
ist, das ist was Negatives, weil ich fühle was Negatives meiner aktuellen Arbeit gegenüber. Aber Quiet Quitting, wenn wir das so in der Definition uns anschauen, ja, es ist halt einfach, ich mache meine Arbeit nach Vorschrift, ich halte meine eigenen Grenzen ein und achte ja letztlich auch irgendwo dann auf mich, weil ich eben nicht mit 140% reingehe und mich komplett ausbrenne. Und ich finde, das ist auch eine ganz, ganz spannende Überleitung zwischen der Verbindung von der inneren Kündigung und auch dem Thema Burnout. Auch das sind, ja, Burnout ist ein Thema, was auch oft damit in Verbindung gesetzt wird. Also ein Burnout selber ist eben ein Erschöpfungszustand, häufig verbunden auch mit dem Gefühl von Minderleistung. Und es ist ganz einfach häufig ein Resultat durch chronischen Arbeitsstress. Also wenn man eben dauerhaft diese 150% geben will. Und Betroffene, die berichten eben ganz oft von depressiven Verstimmungen, von dem Gefühl von Hilflosigkeit, aber auch ein Gefühl von Angst und auch Hoffnungslosigkeit und ganz einfach mangelnde Erfolgsorientierung. Man hat das nicht mehr das Gefühl, dass man wirklich kreativ denken kann und es ist einfach eine reduzierte Leistungsfähigkeit. Fakt ist natürlich, dass die innere Kündigung auch mittel- oder langfristig ähnliche Merkmale aufweisen kann. Also ich würde auch sagen, dass ich ein paar von diesen Symptomen auch bei der inneren Kündigung, sag ich mal, gespürt habe oder so wahrgenommen habe. Aber es gibt letztlich dann doch einen wesentlichen Unterschied zwischen der inneren Kündigung und zum Burnout. Das ist nämlich letztlich die Einstellung zur Arbeit. Also beim Burnout, da hat man sehr, sehr lange diese leistungsbezogene Sollvorstellung. Also man versucht sehr, sehr lange diese Leistung zu erbringen, die man sich selber irgendwie auch vorgenommen hat oder sich selber als Maßstab gesetzt hat, bis man wirklich irgendwann einen Zustand erreicht der absoluten psychischen als auch körperlichen Erschöpfung. Also dass man dann wirklich allmählich aufgeben muss, diese Sollvorstellung erreichen zu wollen, weil es der Körper, weil es die Psyche und auch einfach die Gesundheit nicht mehr hergibt. Bei der inneren Kündigung ist das ein bisschen anders. Also auch bei der inneren Kündigung gibt es vorab so eine Phase von sehr hohem Engagement. Aber dieses Engagement kann auch aufgegeben werden, ohne dass man erst in diesem absoluten Erschöpfungszustand ist. Also das ist dann wirklich eher, wie wir vorhin ja auch schon mal gesagt haben, eine bewusste Entscheidung, dass man merkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich empfinde das hier eben nicht mehr als die richtige Tätigkeit. Und ganz wichtig an der Stelle ist auch noch zu erwähnen, dass ein Burnout oft nicht nur den beruflichen Aspekt beeinträchtigt, sondern eben auch das Privatleben. Also das grenzt es auch nochmal im Prinzip von der inneren Kündigung ab, die sich meistens eher ganz zentral auf die Arbeit bezieht. Aber an der Stelle muss man auch sagen, es gibt hier nicht dieses Schwarz- und Weiß-Denken. Es gibt nicht, das ist ganz klar ein Burnout und das ist ganz klar nur eine innere Kündigung. Das ist letztlich sehr, sehr individuell und ich denke auch, da kann man keine konkrete Regelung oder keine festen Regeln festlegen, wann was als Burnout oder als innere Kündigung definiert werden kann.
Es gibt auch nicht so, erst tritt das auf, dann tritt das auf, mal ist es so, mal ist es so. Also oft ist es dann irgendwie auch, dass zum Beispiel zuerst ein Burnout auftritt und dann als Konsequenz man innerlich kündigt, weil man merkt, ach du Scheiße, so geht das gar nicht weiter. Also ja, da gibt's nicht den einen richtigen Weg und das sehen wir später auch nochmal in den Phasen, die wir beschreiben. Jetzt haben wir ja schon ganz oft Engagement erwähnt und dass das ein sehr wichtiger Faktor bei der inneren Kündigung ist. Und deswegen wollen wir uns diesen Begriff jetzt nochmal genauer anschauen. Also was hat Engagement mit der inneren Kündigung zu tun? Engagement stellt sich im Kontext erstmal als so das Gegenteil der inneren Kündigung dar. Also wenn man viel Engagement hat, hat man vermutlich nicht innerlich gekündigt. Aber wenn man eine innere Kündigung vermeiden möchte, sollte man sich eher fragen, wie kann das Engagement gefördert werden? Deswegen wollen wir diese zwei Begriffe jetzt einmal ein bisschen abgrenzen, damit wir wirklich verstehen, wie sie zusammenwirken. Wenn wir von Engagement sprechen, sprechen wir davon, dass Menschen sich so physisch, gedanklich als auch emotional vollkommen einbringen in eine Sache. Nach Macy und Schneider von 2008 lässt sich Engagement in drei Facetten unterteilen, nämlich Engagement als stabile Eigenschaft, situatives Engagement und engagiertes Verhalten. Und die erklärt Michelle jetzt nochmal tiefer.
Ja, starten wir einmal mit dem Engagement als stabile Eigenschaft. Also wir sprechen da von Persönlichkeitseigenschaften, die dafür sorgen, dass jemand Engagement im Unternehmen oder allgemein zeigt. Und es ist insgesamt auch eine sehr positive Sichtweise aufs Leben und auch die Einstellung aufs Leben ist insgesamt sehr positiv, was eben diese Entstehung des Engagements bestärkt. Und gerade bei proaktiven Menschen kann man feststellen, dass sie sehr oft Eigeninitiative zeigen, Verantwortung übernehmen wollen oder auch sehr gewissenhaft die Aufgaben erledigen. Wichtig ist im Prinzip hier auch für Unternehmen, dass Personen und Aufgaben zusammenpassen. Also, dass man wirklich die Persönlichkeitsmerkmale im Auge behält und dafür auch die passenden Tätigkeiten der Person zuschreibt. Also, wenn man jetzt zum Beispiel einen sehr proaktiven Menschen hat, der passt eben weniger in sehr starre oder sehr strikte Aufgaben, wo er einfach A bis Z abarbeiten muss, sondern ein proaktiver Mensch kann beispielsweise viel kreativer arbeiten und kann auch irgendwo eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen. Sprechen wir vom situativen Engagement, dann spricht man davon, dass es eine Bereitschaft zum Engagement ist in Abhängigkeit einer bestimmten Situation. Das heißt, unterschiedliche Situationen rufen im Prinzip auch unterschiedliche Emotionen heraus. Und dementsprechend ist die Person dann unterschiedlich engagiert in ihrem Verhalten. Und zuletzt haben wir das engagierte Verhalten, also das Verhalten, das dem Unternehmen letztlich auch zugutekommt und vor allem über, ich sag mal, die formal festgelegte Arbeit im Vertrag oder ja in der Absprache hinausgeht. Also da besteht kein betrieblicher Anreiz, sondern es ist wirklich ein engagiertes Verhalten, was aus der Person herauskommt.
Neben Engagement gibt es aber natürlich noch andere Faktoren, die eine innere Kündigung begünstigen. Hier haben wir zum Beispiel das Thema Ist-Soll-Diskrepanz, also der Unterschied zwischen dem, wie die Situation subjektiv wahrgenommen wird von einer Person und wie sie subjektiv wünschenswert ist. Also zum Beispiel, wenn diese Diskrepanz dazwischen zu groß wird, zum Beispiel durch unrealistische Erwartungen oder auch schlechte Rahmenbedingungen, dann kann es zu einer inneren Kündigung kommen. Aber wenn man zum Beispiel nach Neubewertung der Ergebniserwartung, also man schaut sich nochmal an, was waren da jetzt eigentlich meine Erwartungen, was ist da eigentlich zugetroffen, wenn man da zu dem Punkt kommt, diese Diskrepanz kann man irgendwie verkleinern, dann kann man zum Beispiel auch besser gegen eine innere Kündigung wieder ankommen. Wenn man aber keine Hoffnung wirklich mehr da hat und man ja so ein bisschen hilflos ist, dass da überhaupt irgendwas ja sich ändern kann, dann begünstigt das nochmal die innere Kündigung. Das Ganze kann auch natürlich dann zu einem Verlust der Sinnhaftigkeit führen. Also Sinnhaftigkeit ist ja natürlich ein wesentlicher Bestandteil der beruflichen Identität. Also wenn wir keinen Sinn in dem finden, was wir da machen, ja, dann haben wir weniger Motivation und haben einfach nicht mehr so den Drang, diese Aufgaben auszuführen. Und wenn es halt keine Vision gibt oder keinen Sinn, dann ist das Risiko automatisch auch höher für eine innere Kündigung. Wir haben in unserer Recherche nämlich gefunden, dass zum Beispiel auch ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn einen Einfluss auf die innere Kündigung haben kann. Also das kann ich zum Beispiel sehr gut nachvollziehen. Ich habe einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn. Und ich glaube, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, dann ja, hat das nochmal einen großen Einfluss darauf. Aber deswegen haben wir unsere Expertin nochmal gefragt, welchen Einfluss Persönlichkeitsmerkmale denn überhaupt bei der inneren Kündigung aus ihrer Sicht haben können.
Wichtiger als Persönlichkeitsmerkmale finde ich eigentlich in diesem Kontext die Unternehmenskultur, denn die können wir proaktiv gestalten. Und damit können wir zum Beispiel Phänomenen wie innerer Kündigung entgegenwirken. Stichwort hier zum Beispiel ist Wertschätzung. Wie wird Wertschätzung im Unternehmen getragen? Wie gehen wir auf Erfolge, aber auch einfach einzelne Beiträge, Leistungen individuell ein? Oder wie gestalten wir Feedback? Damit haben wir einen ganz großen Effekt auf die individuelle Zufriedenheit von Mitarbeitenden, auf die Motivation, sogar auf die mentale Gesundheit. Und damit können wir auch innerer Kündigung entgegenwirken.
Leonie hat ja jetzt viel so über innere Faktoren gesprochen, die letztlich die innere Kündigung begünstigen können. Es gibt natürlich aber auch seitens der Unternehmenskultur, wie Katharina es gerade angesprochen hat, auch einfach Faktoren, die das Ganze begünstigen. Also zum Beispiel, dass MitarbeiterInnen sich in ihrer Eigenverantwortung eingeschränkt fühlen. Also sie fühlen sich kontrolliert durch Bürokratisierung oder auch durch den fehlenden Handlungsspielraum. Das heißt, sie können irgendwie auch nicht so richtig eigenverantwortlich arbeiten, sind immer sehr stark gebunden. Und das kann eben auch eine innere Kündigung ja beeinflussen oder begünstigen, weil einfach auch dahingehend die Kreativität eingeschränkt ist. Aber ein wesentlicher und ja so im Rahmen der Recherche auch wohl der stärkste Faktor ist tatsächlich, sind problematische Führungskräfte. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Leonie, hast du da schon mal Erfahrungen mitmachen müssen? Was waren so typische Probleme bei dir, die vielleicht mit einer Führungskraft aufgetreten sind?
Ja, also ich glaube, so gerade so toxische Führungskräfte sind da halt, ja, wie du schon sagst, ein großer Faktor und oft auch Auslöser. Also ich würde nicht sagen, dass es so der einzige Faktor ist, aber ich glaube, es ist schon halt ein großer Multiplikator. Also wenn da irgendwo ein Problem ist, dann tauchen auf einmal auch irgendwie Probleme in anderen Bereichen auf. Und das Schwierige an Führungskräften ist dann halt, finde ich, dass, ich habe ja eben schon von so Hoffnung gesprochen, und hat man überhaupt noch Hoffnung, dass es sich etwas ändert? Und ich glaube, gerade bei Führungskräften ist es besonders schwierig, dass sich da was ändert. Also gerade in kleineren Unternehmen ist jetzt nicht so irgendwie ja, der Rahmen gegeben, dass man eine Führungskraft zum Beispiel melden kann oder dass die dann halt ersetzt wird, weil man einfach halt sehr stark auf diese Führungskräfte angewiesen ist. Heißt, diese Hoffnungslosigkeit wird da halt einfach umso stärker, weil man da wirklich nicht viel dran drehen kann, weil das ist eine andere Person. Das ist eine Person mit ganz eigenen, ja, Netzwerken und Rahmen und Aufgaben und also so da irgendwas zu ändern, da ist man ein bisschen machtlos. Also man kann man als, sage ich mal, einfacher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin nicht viel dran drehen und dann kommt man schnell in diese Spirale von, okay, ich kann hier eigentlich gar nichts mehr dran ändern.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, aber ich bin trotzdem, ich persönlich bin tatsächlich so der Überzeugung, dass es letztlich auch, ja, steht und fällt mit der Führungskraft, auch bei dem Thema innere Kündigung. Also, aber wie du es auch sagst, gerade so in kleinen Unternehmen, da ist meistens ja auch die Führungskraft dann, ja, die höchste Ebene. Und das macht das Ganze natürlich noch komplizierter. Aber so typische Probleme, die wir da vor allem rausgefunden haben, sind halt ja eine geringe Gesprächsbereitschaft. Also die Führungskraft ist eben nicht bereit, diese Probleme, die man vielleicht selber wahrgenommen hat oder ja auch diese Gefühle, die man auch wahrgenommen hat, auch so auszusprechen oder darüber auch richtig zu sprechen und zu diskutieren, wie man es eben auch besser machen könnte. Ein weiterer Faktor ist, dass in den Kompetenzbereich der Beschäftigten eingegriffen wird. Also auch das kann dazu führen, dass die Beziehung zu einer Führungskraft kompliziert wird. Gleichzeitig aber auch schlechtes Informationsverhalten. Das heißt, wenn Führungskräfte natürlich Informationen nicht an die Mitarbeiter weitergeben, ja, dann ist das natürlich für beide Seiten schwierig, aber vor allem für die Person, die letztlich auch die Tätigkeiten ausführen muss. Und natürlich auch unzureichende Partizipation der Beschäftigten. Also wenn man sich da nicht integriert wird, wenn eine Führungskraft es nicht schafft, ja, ein Team, alle Teammitglieder zu integrieren, dann ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig, da langfristig ein starkes Team zu haben, wo sich wirklich auch jeder integriert fühlt.
Katharina hat ja eben auch schon mal das Thema Office Culture, also so Unternehmenskultur angesprochen. Und da hatten wir tatsächlich auch eine Frage aus unserer Community, nämlich welchen Einfluss so die Bürokultur, aber halt vor allen Dingen auch ein gutes Team und eine Community auf das Thema innere Kündigung hat. Also die Frage war so ein bisschen, bleibt man dadurch irgendwie länger, als es eigentlich gut wäre, oder bestärkt man sich vielleicht sogar nochmal da drin und sieht nur noch negative Aspekte? Und dazu haben wir jetzt keine konkreten Daten aus Studien gefunden, außer halt, dass natürlich ein gutes Team begünstigt, dass man zum Beispiel nicht kündigen möchte. Oder wenn die Kultur schlecht ist, will man eher kündigen. Aber jetzt nichts in Bezug auf die innere Kündigung. Aber wie schon erwähnt, also eine innere Kündigung kann halt so einen also einen Ausstrahlungseffekt haben und so ein bisschen andere Teammitglieder auch, ja, quasi anstecken. Und die auch negativ stimmen. So aus meiner eigenen Erfahrung, also so, ich hatte es auch, dass mein Team mich echt lange noch so gehalten hat, weil ich immer dachte, okay, ich will die jetzt halt auch irgendwie nicht, sag ich mal, alleine lassen. Klar kann jeder halt irgendwie gehen, aber gerade wenn man in so einer Phase ist, wo man nicht so wirklich die Energie hat, aus dem Job rauszukommen oder sowas, dann ist es, ja, ist das ja auch schwierig. Und dann zu wissen, so, ah, ich lasse sie jetzt halt mit diesem ganzen, ja, mit dem ganzen Scheiß halt so, da alleine, dann bleibt man halt auch irgendwie länger, finde ich. Oder es ist schwieriger rauszukommen. Aber was man auch hat, also klar, man bestärkt sich dann auch gegenseitig, man regt sich irgendwie über den Job auf oder über die Führungskraft oder sowas. Aber gleichzeitig ist es auch insofern gut, weil man sich gegenseitig hilft, so zu copen. Also, dass man irgendwie Wege findet, damit klarzukommen und man weiß, also es macht den Arbeitsalltag dann auch irgendwie doch angenehmer als ohne ein gutes Team. Also, so aus eigener Erfahrung können wir halt diese Frage beantworten, aber wir haben jetzt auch keine, ja, konkreten Daten dazu gefunden.
Ja, und wir haben natürlich auch probiert, die innere Kündigung so ein bisschen zu erklären, also wie das Ganze zustande kommt. Und da müssen wir natürlich sagen, es ist im Rahmen der Recherche auf jeden Fall klar geworden, es gibt nicht diese eine Theorie, es gibt ganz verschiedene Ansätze, die letztlich die innere Kündigung erklären. Und wir haben uns jetzt für zwei Ansätze entschieden, die wir persönlich sehr interessant finden. Das ist einmal der Bruch des psychologischen Vertrages und die Reaktion auf die Gratifikationskrise.
Fangen wir mal mit dem Bruch des inneren Vertrages an. Hier beziehen wir uns auf die Studien von Argyris, Levinson und Schein. Und beim Bruch des inneren Vertrages geht es vor allen Dingen um Erwartungen. Also Ein Bruch passiert, wenn Erwartungen dauerhaft nicht erfüllt werden. Und dadurch kommen natürlich auch Enttäuschungen häufiger vor. Dadurch entsteht ein, ja, großes Ungleichgewicht. Der psychologische Vertrag ist im Prinzip zwischen ArbeitnehmerInnen und Unternehmen neben dem offiziellen Arbeitsvertrag geschlossen. Der beinhaltet wechselseitige implizite Erwartungen und auch Angebote. Also was gebe ich dir dafür, dass eine Erwartung erfüllt wird? Bei ArbeitnehmerInnen ist es zum Beispiel Sicherheit, Berechenbarkeit und Sinnhaftigkeit, die sie gerne haben möchten und erwarten. Auf Unternehmerseite ist es zum Beispiel Verlässlichkeit, Flexibilität und Loyalität. Diese Erwartungen basieren oft auf mündlichen, aber auch teilweise auf schriftlichen Absprachen. Zum Beispiel, wie sich das Unternehmen oder auch die Führungskraft nach außen gibt. Und diese Erwartungen müssen auch nicht unbedingt bewusst entwickelt werden. Also es gibt jetzt nicht immer ein Blatt Papier, wo drauf steht, hier, das sind meine Erwartungen und das sind deine Erwartungen. Schön wär's, glaube ich. Ich glaube, da wird man sich ganz schön viele Probleme ersparen. Nein, aber die sind nicht immer bewusst, die können auch unbewusst entstehen, also in der Tiefe unserer Psyche. Und das hängt halt sehr stark mit der individuellen Wahrnehmung und auch der Persönlichkeit ab, wie wir eben schon gehört haben.
Der andere Ansatz, für den wir uns entschieden haben, ist die Reaktion auf eine Gratifikationskrise. Also das ist ein Ansatz nach Siegrist von 1996. Und bei der Gratifikationskrise, da setzen die Menschen die geleistete Arbeit und ja damit ja auch die Anforderungen, die Anstrengungen und auch die Verpflichtungen mit der erhaltenen Belohnung in Beziehung zueinander. Also Belohnung im Sinne von Anerkennung, im Sinne von Lohn. Und normalerweise sollte im Normalfall da ein Gleichgewicht herrschen. Und kommt es zum Ungleichgewicht dieser ja, beiden Einflussfaktoren, dann spricht man von einer Gratifikationskrise. Und wenn diese Gratifikationskrise anhält, dann kommt es dazu, dass auch das Engagement immer geringer wird. Und wie wir ja vorhin schon mal so erfahren haben, das führt letztlich auch zur inneren Kündigung. Was dann passiert, ist, dass Betroffene durch diese innere Kündigung, durch das Ausbleiben des Engagements, dieses Gleichgewicht wiederherstellen. Das heißt, in diesem Fall ist die innere Kündigung letztlich auch ein Selbstschutz, um dieses Gleichgewicht zwischen geleisteter Arbeit und erhaltener Belohnung wiederherzustellen. Und so kommt es dann schließlich bei diesem Ansatz zur inneren Kündigung.
Jetzt haben wir ja irgendwie geklärt, woran hat es gelegen? Und jetzt schauen wir uns an, wie ist denn der Prozess? Also wie verläuft so eine innere Kündigung? Und hier gibt es keinen eindeutigen Prozess. Also auch in den Studien, die wir gelesen haben, gibt es jetzt nicht irgendwie so den einen Prozess. Und der wird auch nicht sonderlich oft beschrieben, einfach weil es sowas Individuelles ist. Also nicht jeder durchläuft die einzelnen Phasen. Aber es lassen sich natürlich ein paar Phasen grob beobachten und auch in ein paar Studien werden die so grob angerissen. Und das fängt meistens halt mit erstmal so einer Demotivation an. Also man hat nicht mehr so viel Lust, irgendwie zur Arbeit zu gehen. Das Ganze geht dann über in eine Frustration. Also man hat wirklich dieses frustrierende Gefühl, was einen davon auch irgendwie dann abhält, andere Sachen zu machen und dann schließlich auch zu Resignation führt. Also, dass man sich ein bisschen zurückhält und sich so ein bisschen abschottet und also gegenüber zum Beispiel KollegInnen oder Aufgaben. Das Ganze kann dann zu passiv-aggressivem Verhalten werden, also dass man auch so einen Zynismus irgendwie entwickelt oder auch deprimierte Reaktionen hat, also manchmal traurig und verzweifelt wirkt. Und schließlich ist man dann in der Phase der inneren Abkehr, also wo man auch innerlich, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, ja, komplett sich abwendet und ja, innerlich gekündigt hat.
Und interessant finde ich an der Stelle auch, dass Vorgesetzten das Ganze erst meistens positiv auffällt, weil es kommen ja irgendwie keine Einwände mehr, Dinge werden so einfach hingenommen von den betroffenen Personen und das führt ja letztlich auch zu weniger Konflikten miteinander. Und das heißt aber im Endeffekt auch, dass Warnsignale sehr, sehr häufig übersehen werden, weil sie halt einfach so verstummen. Und da hatten wir auch eine super spannende Frage aus der Community, nämlich zu welchem Zeitpunkt bekommt das Außen von der inneren Kündigung mit und was kann man dann noch tun? Das lässt sich jetzt so konkret gar nicht beantworten, weil es hängt halt super, super viel mit der Empathie des Umfeldes auch zusammen, ob man dann wirklich erkennt, okay, hat diese Person vielleicht innerlich gekündigt oder geht es dieser Person einfach nicht gut? Und da ist einfach jede Person anders, deswegen lässt sich das nicht so strikt festhalten. Aber wir teilen mit euch natürlich auch die Folgen, die gleichzeitig auch so als Indikatoren gelten können und dann eben auch darauf bauend konkrete Maßnahmen. Was sind also die Folgen? Also Folgen sind vor allem psychosomatisch. Das heißt, dass psychische Probleme körperliche Reaktionen hervorrufen. Und zu den psychischen Folgen gehören unter anderem eine erhöhte Unzufriedenheit oder auch Frustration. Das hatte Leonie ja gerade auch schon mal so ein bisschen angeschnitten. Das heißt, Betroffene fühlen sich häufig ausgebrannt und auch unterfordert oder auch einfach nicht wertgeschätzt. Aber auch Depression und Niedergeschlagenheit gehören als Folgen dazu. Das heißt, langfristige emotionale Distanzierung zum Unternehmen findet statt und auch es ist insgesamt so, dass die Betroffenen antriebslos sind und auch depressive Verstimmungen haben. Eine weitere Folge ist Angst und Unsicherheit. Das heißt, wenn die betroffenen Personen sich nicht so wirklich mit ihrer Arbeit identifizieren können, haben sie natürlich auch Angst um ihre Zukunft, Angst davor, den Job zu verlieren. Ja, und damit einhergeht eben auch ganz einfach Existenzängste. Auch ein geringes Selbstwertgefühl kann die Folge einer inneren Kündigung sein. Das heißt, wer das Gefühl hat, so keinen wirklich sinnvollen Beitrag dazu zu leisten, der hat meistens auch mit Selbstzweifeln zu tun und leidet halt auch ganz einfach darunter. Und zuletzt ist eine psychische Folge auch soziale Isolation. Das heißt, die Betroffenen ziehen sich oft von Kolleginnen zurück und meiden dann letztlich auch die Kommunikation und auch das Zusammensein, um eben Konflikten aus dem Weg zu gehen.
Michelle hat eben ja schon gesagt, dass dadurch, dass die Folgen von der inneren Kündigung psychosomatisch sind, diese psychischen Folgen auch physische Konsequenzen haben können. Wie zum Beispiel chronischer Stress, weil langzeitige innere Unzufriedenheit, dadurch steigt natürlich das Stresslevel an und das wirkt sich auch negativ auf den Körper aus. Dadurch kann man zum Beispiel auch Schlafprobleme kriegen, weil man lange im Bett wach bleibt und noch überlegt und grübelt und innere Konflikte führt. Kündige ich jetzt oder nicht? Gehe ich morgen zur Arbeit? Schaffe ich das überhaupt? Und dadurch gibt es halt dann Probleme einzuschlafen oder auch durchzuschlafen. Dieser Dauerstress führt aber auch oder kann auch zu Herz-Kreislauf-Problemen führen. Also das Risiko für Bluthochdruck wird höher, für Herzinfarkte, für Schlaganfälle. Also ohne euch jetzt Angst zu machen, nicht jeder, der innerlich kündigt, kriegt jetzt am nächsten Tag auf einmal einen Herzinfarkt. Aber das sind halt die Auswirkungen, wenn man zu lange Zeit gestresst ist. Es kann sich auch natürlich auf den Magen auswirken. Also Magen-Darm-Probleme werden auch häufig beobachtet. Also Stress kann dann halt auch zu Verdauungsproblemen wie Reizdarmsyndrom oder Magenschmerzen führen. Und das haben wir auch schon ganz am Anfang gesagt, dass Burnout auch eine Folge sein kann. Also wir haben die zwei Begriffe ja zwar voneinander abgegrenzt, aber wir haben ja auch schon am Anfang gesagt, die können sich auch gegenseitig bedingen. Also eine innere Kündigung langfristig kann auch dann zur vollständigen Erschöpfung führen und dann letztendlich auch zum Burnout.
Jetzt haben wir natürlich viel über körperliche oder auch psychische Folgen gesprochen, die mit der inneren Kündigung einhergehen. Natürlich wollen wir euch aber auch ein paar Maßnahmen mit an die Hand geben, gerade was man als betroffene Person tun kann, aber auch was man als Unternehmen tun kann, damit es erst gar nicht zur inneren Kündigung kommt. Und wir hatten da auch eine ganz spannende Frage bei uns aus der Community, nämlich, was können Führungskräfte, HR und Unternehmen dazu beitragen, um das Vollziehen der Kündigung zu verhindern? Was können Führungskräfte schon präventiv machen? Und das wollen wir jetzt einmal mit euch sowohl aus der Perspektive der betroffenen Person als auch der Unternehmen klären. Also hier ist es so, dass auch akute und präventive Maßnahmen sich stark überschneiden.
Fragen wir direkt doch mal Katharina. Wenn ich jetzt denke, ich habe innerlich gekündigt, was kann ich als Person tun?
Zunächst finde ich es nochmal wichtig zu betonen, dass es natürlich völlig normal ist, dass es auch immer wieder Phasen geben kann, in denen man unzufrieden ist. Wenn dieser Zustand aber anhält, dann ist es ein wichtiges Signal, das ich ernst nehmen sollte und dann muss ich auch aktiv werden. Ein erster Schritt hier ist, tiefer einzusteigen und zu untersuchen, was frustriert mich eigentlich, womit bin ich unzufrieden. Sind das die Aufgaben, die ich habe? Ist es die Zusammenarbeit in meinem Team, mit meiner Führungskraft, mit meinen Kolleginnen? Liegt es an der Unternehmenskultur oder bin ich vielleicht allgemein erschöpft? Dann liegt das eher bei mir. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich auch proaktiv reagieren und Gespräche führen. Zum Beispiel Missstände klären, Konflikte lösen oder aber auch gemeinsam neue Perspektiven entwickeln. Vielleicht gibt es eine andere Rolle im Unternehmen, die ich mir vorstellen kann oder Weiterbildungsmöglichkeiten. Wenn ich merke, es liegt bei mir, dann ist es natürlich total wichtig, hier einzutauchen und zu untersuchen, woher kommt das? Warum bin ich überbelastet? Wie setze ich eigentlich Grenzen? Wie sorge ich für mich selbst? Das sind grundsätzliche Dinge, die ich dann auch angehen muss, denn sonst begegnet mir dieses Problem natürlich auch in jeder anderen Position.
Gerade dieser Punkt der Selbstreflexion und der Ursachenanalyse haben wir uns auch aufgeschrieben. Man stellt sich also Fragen wie zum Beispiel, warum habe ich innerlich gekündigt? Was fehlt mir eigentlich? Da hat auch Jessica in unseren Kommentaren ganz gute Leitfragen hingeschrieben, nämlich, werde ich mich besser fühlen, wenn ich gehe? Und was ist das Schlimmste bzw. auch das Beste, was passieren kann, wenn ich tatsächlich kündige? Was auch helfen kann, und das hat Katharina auch schon erwähnt, sind neue Ziele oder einen neuen Fokus. Heißt zum Beispiel der Wechsel innerhalb eines Unternehmens, also in eine andere Position oder ein anderes Team oder durch Weiterbildungsmöglichkeiten, ja, eine andere Aufgabe zu kriegen. Denn manchmal helfen auch so kleine Veränderungen, also um einfach eine neue Perspektive auf Dinge zu kriegen oder die Motivation nochmal hoch zu pushen. Und natürlich kann es auch helfen, mit Vorgesetzten zu reden. Also das ist natürlich nicht immer möglich, je nach Situation ist es vielleicht nicht das Optimale, aber man kann natürlich konstruktives Feedback geben und schauen, hoffen und sich dafür einsetzen, dass sich Dinge ändern.
Und letztlich muss man natürlich auch schauen, wo setzt man selber seine Grenzen, um auf sein eigenes Wohlbefinden zu achten. Also da können Maßnahmen zur Resilienzsteigerung helfen, aber auch Coping-Mechanismen, die man beispielsweise in einer Therapie entwickelt. Ganz allgemein kann man sich eben externe Unterstützung suchen, zum Beispiel durch Coachings. Und letztlich muss man eben auch schauen, dass man den Jobwechsel reflektiert. Also was sind dann eben auch Faktoren, die mich daran hindern, zu wechseln? Und welchen Stellenwert haben auch diese Faktoren für mich persönlich? Wir wollen uns natürlich aber auch die andere Seite anschauen, also Maßnahmen, die für Unternehmen gelten oder auch für PersonalerInnen. Und ich fand da ein super schönes Zitat, nämlich Vorbeugen ist besser als heilen. Also das gilt hier auch bei der inneren Kündigung. Ziel ist es ja, die innere Kündigung vorzubeugen und eben auch das Engagement zu fördern. Also man möchte ja eben diesen Bruch des inneren Vertrages, den wir vorhin so benannt hatten, letztlich auch vermeiden.
Und hier haben wir einige Punkte und ganz allgemein lässt sich sagen, man könnte das Arbeitsglück stärken. Da haben wir eine Studie von A-Work rangezogen, die beschäftigen sich ganz viel mit dem Thema Arbeitsglück und was hat das für einen Effekt auf Kündigungen. Denn Menschen mit wenig Arbeitsglück denken auch häufiger übers Kündigen nach. Und da waren viele Faktoren, auf die wir jetzt nochmal tiefer eingehen, wie zum Beispiel das Thema schlechte Führung, was einer der größten Faktoren beim Arbeitsglück war oder was einem am Arbeitsglück hindert oder fehlende Kommunikation. Und wie gesagt, das Thema Führungskräfte, das hatten wir jetzt schon häufiger, dass das ein sehr großer Faktor darin sein kann, warum jemand innerlich kündigt. Deswegen gilt es als Unternehmen, Führungskräfte zu stärken. Dass Führungskräfte da eine zentrale Rolle spielen, hat auch schon Alina in den Kommentaren richtig festgestellt. Der Schwerpunkt sollte auf regelmäßiger Führungskräfteentwicklung liegen. Gleichzeitig sollte aber auch auf der Seite der Mitarbeitenden die Möglichkeit geboten werden, Feedback zu geben. Wie man Führungskräfteentwicklung richtig macht, könnt ihr in Folge F hören. Da haben wir nämlich uns schon ausführlich mit dem Thema beschäftigt, zusammen mit Caro Heinke. Und da könnt ihr nochmal sehr viel mehr zu dem Thema hören. Was hier wichtig ist, es gibt ja ganz unterschiedliche Führungsstile. Und es gibt auch Führungsstile, bestimmte, die gerade das Thema Engagement positiv beeinflussen. Also hier beziehen wir uns auf Studien von Kramer. Das wären zum Beispiel der transaktionale Führungsstil, der transformationale Führungsstil, authentische Führung, aber auch generell ethische Führung. Was sie alle gemeinsam haben, sind so die Themen Offenheit, Kommunikation und vor allen Dingen auch Reflexion, also auch auf Seite der Führungskräfte. Führungskräfte müssen halt einfach besser auf verschiedene Situationen, Probleme und Herausforderungen vorbereitet und auch sensibilisiert sein. Dafür gilt als Grundlage ja, Ehrlichkeit, Offenheit und auch Fairness. Aber damit das alles auch funktioniert, ist der wichtigste Faktor psychologische Sicherheit. Das hat auch Daniela tatsächlich in den Kommentaren gesagt.
Ja, Leonie, du hast es jetzt auch gerade schon immer mal wieder so erwähnt. Es ist einfach wichtig, dass eine regelmäßige Kommunikation stattfindet. Also Gespräche zwischen Führungskräften und MitarbeiterInnen. Und das können eben ja strukturierte Mitarbeitergespräche sein. Aber Daniela hat es auch schon mal in den Kommentaren geschrieben, Feedbackgespräche. Und ganz wichtig auch an dieser Stelle, es muss beidseitiges, konstruktives Feedback stattfinden. Also es kann nicht nur in eine Richtung gehen, sondern es ist ja eine Wechselbeziehung. Und dementsprechend müssen auch beide Seiten ihr Feedback abgeben können. Gleichermaßen können aber auch Zielvereinbarungsgespräche ja sehr viel dazu beitragen, dass es eben nicht zur inneren Kündigung kommt, weil eben die Erwartungen beidseitig kommuniziert werden. Personalentwicklungsgespräche sind auch dementsprechend wichtig und vor allem auch Beurteilungsgespräche. Auch hier ganz wichtig, es muss eine gesunde Schwächen- und Fehlerkultur im Unternehmen herrschen, weil ja, wenn das nicht herrscht, dann traut sich keiner wirklich offen zu sagen, was vielleicht auch nicht so gut läuft. Und dann bleibt es letztlich im Inneren eines jeden verborgen, sei es jetzt auf Seiten der Führungskraft, aber auch der Betroffenen. Und auch ein Tipp von Stefanie aus den Kommentaren sind Stay-Gespräche. Das heißt, regelmäßig und proaktiv miteinander zu sprechen. Und so lassen sich eben auch schon Aspekte erkennen, die eben letztlich dazu beitragen könnten, dass man sich unzufrieden fühlt oder dass eben auch eine innere Kündigung sich anbahnt. Und generell gilt einfach, es muss wertschätzend, konstruktiv und klar kommuniziert werden in einem Unternehmen, sowohl auf Seiten der Führungskraft als auch auf Seiten der Mitarbeiter. Wenn wir von Kommunikation sprechen, ist es aber auch gleichermaßen wichtig, dass eine transparente Kommunikation im Unternehmen selbst herrscht. Also auch, dass die MitarbeiterInnen untereinander miteinander kommunizieren können, sei es jetzt beispielsweise durch Mitarbeiterzeitung oder ein schwarzes Brett oder durchs Intranet. Also all das sind Möglichkeiten, um auch da die Kommunikation zu stärken. Eine weitere Maßnahme, die auch dazu beitragen kann, dass MitarbeiterInnen grundsätzlich zufriedener sind und auch mehr Engagement haben, ist das Gesundheitsmanagement. Also auch das kann auch als Wertschätzung seitens des Arbeitgebers gesehen werden, dass solche Möglichkeiten geschaffen werden. Also es können beispielsweise Sportanlagen sein oder Gesundheitstage für das ganze Team oder ja, je nachdem, wie groß das Unternehmen letztlich auch ist, wie weit man das dann aufspalten kann. Aber Gesundheitsmanagement muss sich jetzt nicht nur auf körperlichen Sport oder ja auf die Gesundheit betragen, sondern vor allem eben auch auf die psychische Gesundheit. Also auch das sollten Unternehmen stark fördern, sei es jetzt durch Therapieangebote oder eben auch durch Maßnahmen der Resilienzstärkung.
Ein paar weitere Punkte, die sehr stark auf das Engagement vor allen Dingen auch einzahlen, ist zum Beispiel Partizipation. Das ist ein sehr wichtiger Ansatzpunkt, um die Beziehung zwischen Beschäftigten und Unternehmen wieder herzustellen und wieder zu stärken. Also man bezieht so die Ideen und die Sichtweisen von Beschäftigten mit ein, zum Beispiel durch Mitarbeitendenbefragungen. Da muss natürlich dann auch was damit passieren. Also nicht, dass das einen negativen Effekt hat. Man hat jetzt Input eingesammelt und macht nichts damit. Das haben wir, glaube ich, in ein paar anderen Podcast-Folgen auch schon in der Richtung gehört. Aber das Ganze erhöht einfach auch die Akzeptanz, wenn es gerade viel Veränderung im Unternehmen gibt oder auch bei einzelnen Teams oder einzelnen Personen und schafft natürlich auch Vertrauen. Denn irgendwas, wo wir selbst mitgewirkt haben, da stehen wir gleich sehr viel emotionaler gegen. Und wenn das was Positives ist, dann stärkt das natürlich auch die Beziehung wieder. Das Gleiche passiert auch, wenn man Mitarbeitenden mehr Ownership und Verantwortung ermöglicht. Also klar, nicht jeder möchte mehr Verantwortung und Ownership, also es muss natürlich auch zu der Person passen. Aber wenn man einen höheren Handlungsspielraum hat, dadurch, dass man andere Verantwortlichkeiten übernimmt, erhöht das nachweislich das Engagement und bringt natürlich auch mehr Abwechslung in den Arbeitsalltag. Wie gesagt, das muss zur Person passen, deswegen sollte man sich generell auch immer nochmal die Passung von Person und Aufgaben anschauen. Dabei gibt es zwei Unterscheidungen, nämlich Bedürfnis- und Befriedigungsangebot und Fähigkeiten, also Qualifikation und Anforderungen. Sollte man sich nochmal genau anschauen, ist das gerade gegeben? Macht diese Person Aufgaben, die zu der Person auch passen, die überhaupt erst erfüllen kann? Weil wenn man auch lange Aufgaben hat oder machen muss, für die man eigentlich gar nicht qualifiziert ist, führt das natürlich auch wieder zur Frustration. Also oft hilft es auch schon, einfach diese Passung nochmal sich genauer anzuschauen und auch mit der Person zu reden. Und generell dann auch nicht allein Fähigkeiten und Anforderungen sollten bei der Wahl zum Beispiel im Bewerbungsprozess beachtet werden, sondern auch zum Beispiel Bedürfnisse, dass man schaut, können wir das überhaupt, wenn wir diese Person einstellen, ja, befriedigen. Also wenn man schon von vornherein weiß, ah, diese Person, also ist jetzt ein Beispiel, was vielleicht nicht genau zur inneren Kündigung passt, aber wenn man nie darüber spricht, möchte diese Person zum Beispiel im Homeoffice sein und diese Person möchte gerne halt viel vom Homeoffice arbeiten und dann fängt sie an zu arbeiten und merkt, ah, ich kann hier gar nicht vom Homeoffice arbeiten, dann merkt man, oh, da passt irgendwie das Bedürfnis- und Befriedigungsangebot nicht richtig. Also da muss man immer einen kleinen Check machen, was erwartet diese Person, was wünscht sich diese Person und können wir das überhaupt erfüllen? Weil das vermindert das Risiko für eine innere Kündigung enorm.
Ja, und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende unserer, ja, Neujahrsfolge hier angelangt. Aber wir haben noch eine abschließende Frage an unsere Expertin. Wie entwickelt sich die Lage? Also verstehen Unternehmen nun, dass sie was dagegen tun müssen? Und wird es einen Gegentrend geben oder werden nur noch mehr Leute innerlich kündigen?
Ich beobachte einen positiven Trend, wenn es um Offenheit für diese Themen geht, gerade auch beim Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Immer mehr Unternehmen wollen hier unterstützen und wollen dieses Thema auch proaktiv fördern. Und das hängt natürlich direkt mit dem Thema innere Kündigung zusammen. Die mentale Gesundheit hat einen direkten Effekt auf unsere Motivation, auf unsere Leistungsfähigkeit und damit auch auf die Zufriedenheit und Mitarbeiterbindung.
Ja, Katharina, vielen lieben Dank, dass du uns bei dieser Folge unterstützt hast. Und hier ist auch nochmal der Hinweis, wie wir schon am Anfang der Folge gesagt haben, es kommt jetzt nur noch einmal im Monat eine Folge ABCDEHR raus. Heißt, die Folge J hört ihr dann Anfang März.
Aber das heißt natürlich nicht, dass es hier still sein wird. Ihr könnt uns weiter auf LinkedIn verfolgen und natürlich auch wieder aktiv dabei sein, wenn wir nach einem Thema für den Buchstaben J suchen.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.
Dieser Podcast wird gesponsert durch die VRG, deine Anlaufstelle für HR-Softwarelösungen.
Und HRCC, dein Partner für Employer Branding und Personalentwicklung.
Du willst mitbestimmen, was das nächste Thema ist, mitdiskutieren und vielleicht sogar in der nächsten Folge erwähnt werden?
Dann folge uns jetzt auf LinkedIn. Alle Links findest du in der Beschreibung.